Nun, das Thema diese Tournee war, wer Jesus hat, der hat das Leben und möchte etwas über das Leben, das Jesus uns bringt, sagen. Als gesungen wurde, Gott ist gegenwärtig, fragte ich mich, Herr, haben wir eine blasse Ahnung, was das bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu sein? Haben wir das schon mal erlebt? Wissen wir, wovon wir singen? Wissen wir, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu sein? Das ist keine kleine Sache. Und wenn wir nun Gottes Wort lesen, dann hören wir diesen Gott, von dem wir sagen, ist gegenwärtig, zu uns reden. Und möge sein heilig Wort nicht auf taube Ohren fallen und nicht leer an uns vorübergehen. Es könnte ja sein, dass deine Zukunft und deine Ewigkeit davon abhängt, ob du das Leben empfängst oder nicht. Es ist ein olympischer Taucher, ein Wasserspringer und Taucher, Schwimmer. Der hatte einen Freund und dieser Freund wollte ihn gewinnen, zu Jesus führen. Das ist eine große Aufgabe, die wir als Christen haben, andere zu gewinnen. Heute sehen wir, dass viele Jugendliche von der Welt gewonnen werden. Da steht die Sache auf den Kopf. Die Welt soll nicht uns, andere sollen nicht uns gewinnen, wir sollen sie gewinnen. Natürlich, wenn wir auf Sand stehen, keinen festen Boden, wissen nicht, worum es geht, dann können wir hin und her fliegen wie ein Stück Papier, das keine Wurzel hat und keine Feste. Der Freund sprach mit diesem olympischen Sportler. Du brauchst Jesus. Er sagte, hör auf mit deinem Unsinn. Ich brauche ihn noch nicht. Ich bin beschäftigt mit dem, was ich liebe. Und das ist das Tauchen. Und in der Nacht, am nächsten Morgen, sollten sie dort spielen, sagte, ich mache mich noch auf und gehe hin, um zu üben, dass ich morgen bereit bin für den großen Kampf. Er ging in die Schwimmhalle hinein, stieg auf den Turm bis ganz oben auf das höchste Sprungbrett. Und als er da hineingegangen war, hat er das Licht nicht angeschaltet. Er sagt, da kommt genug Licht von draußen hinein. Und ich weiß ja, was ich tue. Da brauche ich nicht helles Licht. Und als er dann ganz oben war vor dem, er sprang, um in die Tiefe hineinzutauchen, lockerte er seine Glieder bewegte sich, streckte sich aus, deine Hände seitwärts, und da plötzlich durch das Licht von hinten sah er ein Kreuz an die gegenübergesetzte Mauer, als er da mit ausgestreckten Armen war. Und als er das Kreuz dort sah, war es, als ob der Herr Jesus ihm sagte, siehst du das Kreuz? Daran habe ich gehangen für dich. Da habe ich mein Leben für dich gegeben. Nicht für eine Mutter in Geburtswehen, nahe dem Tode ist und dann lebt sie wieder. Ich bin in den Tod gegangen. Meine ganze Kraft, Energie, letzten Tropfen Blut habe ich für dich vergossen. Und als der Herr so zu ihm redete, hörte er das Reden und die Stimme Gottes. Und er fiel auf seine Knie in Reue und Buße und sagt, Herr, so lange habe ich keine Zeit gehabt für dich. Sport war Nummer eins. Ein Olympisches Spiele zu sein. An der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Aber für dich hatte ich keine Zeit. Keine Kraft, keine Energie. Und er schrie in seinem Herzen zu Gott. Er bekehrte sich dort, er gab sich dem Herrn Jesus. Und als er sein Leben den Herrn Jesus ergeben hatte, kam eine herein in den großen Raum, schaltete das Licht an, da war alles hell. Und als er herunterschaute, zu seinem großen Horror, Schrecken und Entsetzen, sah er, dass das Schwimmbad leer war. Kein Tropfen Wasser war drinnen. Da wäre er hinabgestürzt in seinen Tod. Leiblicher Tod und den ewigen Tod, die ewige Verdammnis. Und da erkannte er, dass der Herr Jesus nicht nur seine Seele, sondern auch sein Leib, sein Leben hier in dieser Welt errettet hat. Was wäre nun geschehen, hätte er nicht gehorcht? Was wäre geschehen, wenn er sich der Stimme und das Reden Jesu Christi nicht geöffnet hätte? Das wäre sein ewiger Untergang gewesen. Aber dadurch wurde er errettet und lebt heute noch als Christ. Das sind Sachen, die wir nicht leer an uns vorübergehen lassen. Und sage du nicht, ich warte nun, dass Gott mir auch solch eine Gelegenheit hat. Wenn er zu dem geredet hat, hat er auch zu dir dadurch geredet. Das sagt und macht Gott uns zum Vorbild. Und wehe, wenn wir das Reden Gottes von uns stoßen, in alle Ewigkeiten wird es uns gereuen. In der schlimmsten Hölle, die es nur geben kann. Höllenglut. Und möge ein jeder sagen, Herr, schenk es mir, dass nie in meinem Leben, wenn du zu mir redest, dass das an mich vorübergeht, sondern dass es bis zu den tiefsten Tiefen meines Herzens durchdringt. Wenn du ein Hund wärst oder ein Schwein, eine Sau oder ein wildes Stier, dann könntest du Gras fressen wie sie und brauchst dich nicht an Gott zu stören. Aber trotzdem, alles Geschaffene ist voll der Herrlichkeit des Herrn. Schauen wir uns die Blumen an, schauen wir uns die Bäume an. Es ist gar nicht zu fassen. Überall sieht man nur die Macht, die Größe Gottes. Denken wir nur mal an einen Baum. In Europa gibt es so viele, die im Winter ihre Blätter verlieren. Die gibt es eigentlich nicht viel bei uns, von unseren Wäldern. Die sind immer grün, aber wir pflanzen auch Bäume im Garten und so weiter, die verlieren ihre Blätter dann. Aber darum sollte es ein größeres Wunder sein, auch für die Europäer. Ein großer Baum, wenn der neu ausschlägt und wächst, das sind viele, viele Liter an einem Tag Feuchtigkeit, Saft, Wasser, die hinaufgehen, werden von den Wurzeln her aus dem Boden geholt, hinaufgeschoben, sozusagen gepumpt, bis in die höchste Spitze. Fällen Sie den Baum, nimm einen großen Motor und versuche mal Wasser hineinzupumpen und sehen Sie, ob Sie nur nach 3 Meter oder 5 Meter, ob das Wasser an der anderen Seite rauskommt. Wenn es hier kluge Menschen gibt, dann rechne mal aus, wie groß und stark der Motor sein muss, um das Wasser durch dieses Holz hindurch zu pumpen, wenn es überhaupt so was möglich ist. Und dann ein riesenhoher Baum. Aber das schafft Gott. Und das hat Gott geschaffen. Sage mir nicht, das ist von Evolution. Der große Knall. Dann reicht der Verstand nicht so weit wie die Nase. Und nur Menschen, die verstockt sind, können an solchen Unsinn glauben. Um daran zu glauben, hast du viel mehr Glauben nötig, als einfach schlicht an Gott zu glauben. Früher sprach man von den guten Schweizer Uhren. Eine gute Uhr, jemand hat mir auch eine gute Uhr mal geschenkt. Nun, wenn du mir sagst, da war ein großer Knall und durch die Explosion ist diese schöne Uhr zustand gekommen. Da dachte ich, du, Großmutter, geh zu Bett, ich will jetzt schlafen. Ich habe keine Zeit für Münchhausen-Geschichten. Es gibt einen Gott. Wir wandeln ja mit ihm. Wir kennen ihn. Haben ihn erlebt. Hat unser Leben umgestaltet. Wir reden ja zu ihm. Und er redet zu uns. Und das hat der olympische Sportler erlebt. Als Gott in Gnaden in der letzten Schwächestunde ihn erfasst hat. sonst wäre sein Gehirn zerschmettert wie ein gewaltiger Brei da unten im Schwimmbad, das trocken war. Aber so groß ist die Gnade Gottes. Nun, lasst uns das heilige Wort Gottes lesen in Jeremia 48, Vers 10. Ich habe über dieses Wort geredet auf dieser Reise, ich glaube, es war am zweiten Abend in der Südspitze von der Schweiz, in der italienischen Schweiz. Und jetzt sind wir im Norden. Unsere Spitze für diese Tournee, und da möchte ich wieder darüber reden. Jeremia 48, Vers 10. Entschuldigen Sie, ich habe das verkehrte Buch hier, Hesekiel, und nicht Jeremia. So ist es auch mit uns im Christentum, sagen wir, ich habe schon versucht, Christ zu sein, es funktioniert nicht. Hat es vielleicht das verkehrte Buch, das verkehrte Kapitel? Dazu müssen wir das Rechte haben. Jeremia 48, Vers 10. Verflucht sei, der des Herrn Werk lässig tut. Verflucht sei, der sein Schwert aufhält, dass es nicht Blut vergieße. Lasst uns noch einmal beten. Herr, schenk uns offene Ohren und offene Herzen, dass wir deine Stimme verstehen. Wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir uns wieder einmal so versammeln können. Nun rede zu uns um deines Namens willen. Amen. Nun, dieses Wort ist ein ernstes Wort. Es gibt andere Worte, die nicht so ernst sind in der Bibel. Ein Wort vielleicht, das unangenehm ist, ach, vom Verfluchtsein, wenn es ein Werk lässig tut, Verfluchtsein, wer sein Schwert aufhält, dass es nicht Blut vergisst. Was bedeutet das eigentlich? Also, ein Mann sagte mal, willst du von zweien Dingen wissen, welches das Rechte sei? Also zwei Dinge. Möchtest du wissen, was das Rechte sei von den zwei? Nimmer ist es das Bequeme, was dir die meiste Mühe macht, das ist es. Wir sind ja geneigt, das Bequeme zu essen, zu tun. Auch beim Essen. Wenn der Kuchen ist, der am schönsten schmeckt, die schönsten Rosinen oder Kirschen, den bitteren nicht, den sauren nicht, das Schönste, das Bequemste wollen wir gerne tun. Das war ein Mann, von dem ich nicht sagen kann, dass er ein Christ ist. Aber das sagt dieser Weltmensch. Das Gute, das kostet uns etwas. was uns nicht, was nicht kostet, ist billig und ist Schund und ist Abfall. Aber das Beste, das kostet etwas. Und darum sagte ein Gottesmann, wenn du die Bibel liest, lese nicht deine Lieblingsworte und Verse. Denke an die Abschnitte in der Bibel und die Texte, die dir nicht gefallen. Und wo du meinst, ach, das hat keine Bedeutung. Ich halte mir von diesem und jenen. Sagt nein. Lese die, die dich bewegen. Die, die nicht nach deinem Sinn sind. Die nicht das sagen, was du sagst. Und lass die Worte zu dir reden. Vielleicht ist dieses Wort in Jeremia 48 eins der Worte. Aber Freunde, wenn Gott redet, ob es nun süß oder sauer ist, leicht oder hart, schwer, das soll keine Rolle spielen, sondern dass wir das von ganzem Herzen aufnehmen, dass wir gehorchen und aufmerken, was Gott uns sagen will und was er uns dadurch sagt. Nun, hier heißt es, verflucht, wer des Herrn Werk lässig tut. Lässig sollen wir nicht sein, sondern wach, einsatzfreudig, eifrig, mit aller Kraft dabei, mit aller Energie, vollem Eifer sollen wir dabei sein. Bei der Sache des Herrn. Die dürfen wir nie lässig tun. Das müssen wir mit ganzem Herzen, mit allen Kräften, mit all unserer Macht und Kraft dabei sein. Dass wir sagen, Herr, schenk uns ein feuriges Herz, dass wir nie lässig sind. Des Herrn Werk ist groß. Er sagt, die Ernte ist groß. Die Arbeiter sind wenige. Der Herr sagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Er sagt, wenn ihr den bösen Leuten und den Ungläubigen nicht warnt, sie fahren ins Verderben, und in die Hölle, aber ihr Blut werde ich von euch fordern. Und das Blut von unseren Händen fordern, bedeutet nichts anderes, dass wir sie mit unseren Händen erwürgt und getötet haben. Gott hält uns verantwortlich für eine verlorene Welt. Sagt, das hast du Schuld. Durch dein Händewerk kommen die um. Und wenn er das von uns fordert, klagt er uns an, dass wir die Mörder sind, die sie umgebracht haben. Ach, sagt der eine oder der andere, daran habe ich nie gedacht. Ich dachte, ein jeder muss für sich seine Sache entscheiden und für sich selber sorgen. Und das ist genug. So leben wir in der Unwissenheit in der Unwissenheit. Ein paar Mal habe ich schon gesagt auf dieser Reise, dass wohl schon vor vielen Jahren gesagt worden ist, wenn jeder Christ nur einen Menschen gewinnt in einem Jahr. Der Herr sagte ja zu seinen Jüngern, geht hin, machet Jünger von allen Völkern, lehret sie zu halten, nicht zu wissen. Ja, heute leben wir in einer Generation, wo das Wissen eine große Rolle spielt und mit unserem Wissen werden wir zu Narren. In vielen Fällen, hauptsächlich im Geistlichen. Lehret sie zu halten. Es ist nicht genug, dein Kind zu lehren. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht huren, du sollst nicht ehebrechen. Seine Sache. Lehre dein Kind, um das nicht zu tun. Wenn wir Menschen lehren zu wissen, haben wir den Ruf verfehlt und das Ziel. Es ist deine Aufgabe, den Menschen zu lehren, zu halten. Und alle Welt, was Jesus uns geboten hat. Und wenn wir da nicht mit beschäftigt sind, was dann? Und dann wird gesagt, du brauchst nur einen Menschen gewinnen. In einem ganzen Jahr, 365 Tage, wäre das zu viel verlangt? Nur einen, es gibt so viele Nachbarn, es gibt so viele Freunde, es gibt so viele. Nur einen zu Jesus zu führen und einen Jünger aus ihm zu machen. Lehre ihn zu halten, was Jesus dich geboten hat, uns geboten hat. Und wenn dann am kommenden Jahr du das wieder tun solltest, einen Menschen gewinnen und der Gewonnene auch einen, dann sollte in 33 Jahren die ganze Welt erreicht sein mit dem Evangelium. Jeder Moslem, Hindu, sollten wir die ganzen heidnischen Völker erreicht haben. Vielleicht. Aber womit ist die Christenheit beschäftigt? Womit sind wir beschäftigt? Mit Politik? Mit Geld machen? Häuser bauen? Glücklichen Ruhestand haben? Wenn Gott dir das schenkt, dank ihm dafür. Aber es geht etwas Höheres und Größeres und Wichtigeres als das, wofür wir Rechenschaft ablegen müssen am Tage des Gerichts. Da wird gesagt, in 33 Jahren, so kurz wie das Leben unseres Herrn war, hätten wir alle Welt erreicht. Und ich frage das Christentum, und die Christen in der Welt, sind wir am Schlafen? Wovon träumen wir? Haben wir eine Einspritzung bekommen? Sind wir im Winterschlaf? Sehen wir nicht, worum es geht? Die Ewigkeit rückt heran. Bald müssen wir vor den Thron Gottes erscheinen und Rechenschaft ablegen. Und er sagt die Worte, ich bin nicht gekommen, euch zu verdammen und zu richten, aber die Worte, die ich geredet habe, die werden euch richten am Tage des Gerichts. Da müssen wir sagen, womit halten wir uns auf und womit sind wir beschäftigt? Und nun zum zweiten Punkt. Da möchte ich nun heute Nachmittag hauptsächlich drüber reden. Verflucht der das den Schwert zurückhält vom Blutvergießen. Ja, was bedeutet das denn? Es hat eine geistliche und eine symbolische Bedeutung. Die Bibel sagt, das Neue Testament, Epheser 6, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir sollen keinen Menschen umbringen. Wir sollen nicht töten. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Trotzdem viele Christen gegen Fleisch und Blut kämpfen. Die haben Zorn, Ärger, Bitterkeit im Herzen. Können Menschen, andere Menschen ihre Fehler nicht vergeben? Sind so feinfühlig? Die kann man leicht beleidigen. Und dann gibt es einen Kampf gegen Fleisch und Blut. Den will ich nicht besuchen. Den will ich nicht grüßen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir haben mit dem Satan zu kämpfen. Das ist ein geistlicher Kampf. Wir haben mit der Sünde abzurechnen, nicht mit Menschen. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Aber mit dem Verkehrten, mit Sünde in unserem eigenen Leben, da heißt es zum Beispiel in Kolosse 3, Vers 5, so tötet nun eure Glieder. Welche sind Hurerei? Lust, Augenlust, weltlos, Lust. Tötet eure Glieder. Also kompromisslos gegen die Sünde aufzutreten in unserem Leben. Und darum sagt der Hebräerbrief, ihr habt noch nicht bis aufs Blut gegen die Sünde gekämpft. Zu sagen, lieber sterbe ich, als dass ich sündige. Da sollen wir das Schwert nicht zurückhalten, sondern es gebrauchen. Und diese Glieder in uns töten, die unsere Glieder genannt werden. Die Sünden. Wir haben solch ein Beispiel in der Bibel. Zum Beispiel 4. Mose 35, 33. 4. Mose 33, Vers 55. Gott hat den Saul, den König Saul, Israels erster König, befohlen, geh hin und töte all die Amalekite. Töte sie alle. Aber sie wissen ja, was geschehen ist. Sie trafen den König der Amalekite und der bettelte und flehte sie an, bitte tötet mich nicht, ich werde euer Diener sein. Nehmt mich lieber gefangen. Und er hatte ein Ur dafür. Und nicht mehr für was Gott sagte, sondern was dieser Mensch ihm sagte, der König. Eine gefährliche Sache. Lass es nie aus deinen Ohren verloren gehen, was Gott sagt und nicht, was der Mensch sagt. Der Mensch wird dich nicht richten am Tage des Gerichts, es wird Gott sein. Kommt nicht darauf an, was die Menschen sagen, sondern was sagt Gott. Und dann kam er mit dem König an. Und dann mit einigen Kühen und Schafen. Der Prophet Gottes sagte, was höre ich? Sind das nicht Schafe? Habt ihr die nicht getötet? Sind das nicht Kühe? Habt ihr die nicht getötet? Nein, wir dachten, dass diese, die in eine solch einen guten Zustand sind, die sind so rund wie ein Schwein. Da kann man nicht seinen Anzug dranhängen, ist keine arme Kuh, die kann man töten. Aber dies prachtvolle, glänzende, das wollen wir für Gott opfern. Seine böse Sache, wie die menschliche Vernunft immer dazwischen fährt. Das ist vom Satan. Unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Wege. Nein, das tun wir für Gott. Hat Gott so gesagt? Saul, was hat Gott dir gesagt? Soll alles töten. Wie kannst du denn ein Ohr haben und hören, was der König sagt? Ja, ist aber ein König, der Oberste. Die anderen habe ich getötet. Und dieses Vieh, die Schafe, ja, die sind in solchem guten Zustand. Kein Flecken, kein Runzel, keine Krankheit. Wir können doch nichts Besseres haben, Gott zu opfern. Ich will es nicht für mich. Es ist für die Sache des Herrn, für das Herrenwerk. Und der Prophet sagt, weil du Gott verworfen hast, wird er dich auch verwerfen als König. Weil du die Stimme Gottes nicht gehorcht hast. Er sagt, Ungehorsam ist genau wie Zaubereisünde. Hat Gott dir nicht gesagt, dass Gehorchen und Aufmerksamkeit, aufmerksam, schlafe nicht, wenn Gott redet. Bitte um die Wachsamkeit und die Schärfe, dass alle Stumpfheit weggeht. O Herr, rede, dein Knecht höre, kein Wort soll verloren gehen. Alles, was du mir sagst, das will ich tun. Uns fehlt die Aufmerksamkeit. Hat Gott so gesagt, ja. Ja, wie die Eva, als sie betrogen ist und verführt ist von der alten Schlange. Die Aufmerksamkeit war nicht da. Und der Gehorsam, Schlange, Gott hat gesagt, nein. Und dass wir dabei bleiben, bis ans Ende. Aber dann sind wir, liebe Frauen, ihr seid keine Weibe. Aber dann sind wir Männer, weibisch. Haben nicht das Recht, uns Männer zu nennen. Weibe sind wir, von Kopf bis zu den Füßen. Keine Göttlichkeit in uns, keine heilige Männlichkeit. Gott fordert Gehorsam. Und wenn er uns etwas befiehlt, sollen wir folgen, ob es uns passt oder nicht, ob wir es gern haben oder nicht. Und die Aufmerksamkeit dazu. Herr, rede, dein Knecht hört, ich bin dein Sklave. Ich bin von dir abhängig. Ich darf nur das tun, was du mir sagst. Und wenn ich auch in der EU wohne. Und wenn ich auch ein Deutscher bin. Da fällt das alles weg. Da geht es nur darum, was Gott sagt. Und dann sagte Gott in 4. Mose 33, Vers 55, werdet ihr aber die Einwohner des Landes nicht vertreiben vor eurem Angesicht, so werden euch die, so ihr überbleiben lasst, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten und werden euch drängen in dem Lande, darin ihr wohnt. So wird's dann gehen, dass ich euch gleich tun werde, wie ich gedachte, ihnen zu tun. Das Urteil, das über die Amalekite kommt, kommt nun über das Volk Gottes. Sagt, ich werde mit euch abrechnen, wie ich mit ihnen abrechnen wollte. Und jede, den ihr nicht tötet, der wird euch zu Dornen werden in euren Augen. Denkt mal, Dornen in den Augen. Welch ein Bild, wenn ihr ein Maler ist. Mal mal Dornen in den Augen. Und was wird von den Augen? Wie entzünden sie dich, sie sich? Da läuft das Eiter herab. Das Auge schwillt. Größte Not und Pein. Dornen in den Augen. Sagt Gott, dieses, was ihr nicht tötet, das werden Dornen sein in euren Augen und Stacheln in euren Seiten. Dann ist der Mensch gelähmt. Dann ist er unfähig für irgendetwas. Dann ist er ein Sterbender. Da muss er gepflegt werden. Der kann nicht andere pflegen. Und Gott sagt, auch uns heute, wenn da eine Sünde ist oder etwas Böses in deinem Leben, das du mit dem Schwert nicht umbringst. Also, wie er sagt, wenn dein rechter Fuß dich ärgert, hau ihn ab. Liebe mit einem Fuß ins Himmelreich als zwei Füße und in die Hölle geworfen werden. Wenn dein rechtes Auge dir ein Ärgernis ist, hole es heraus, lieber einäugig ins Leben, das Jesus uns bringt, als zwei Augen und in die Hölle geworfen. Und wenn deine rechte Hand, deine rechte, wenn es noch die linke werden, aber es gibt ja auch einige linke, ich glaube, meine Schwägerin ist links, aber die rechte Hand, die ist von größter Bedeutung in unserem Leben. Das ist mein Leben. Das ist mein Brot, täglich Brot. Wenn es dir ein Ärgernis ist, hau sie ab kompromisslos gegen die Sünde. Ach, wenn ich doch etwas mir reden könnte wie Jesus. Wenn wir doch diese Worte hören können, wie sie gelten werden und gelten werden in unseren Ohren am Tage des Gerichts. Da wird es sein, als ob große Kirchenglocken da sind. Wo der Hund bellen kann. Wie in Buxtehude. Wo ein Schwanz hat. Ihr wisst ja aus Norddeutschland, was das bedeutet, nicht? Unsere Vorfahren haben es uns erzählt, die waren die ersten 1860 ausgewandert nach Afrika. Wie viel mehr solltet ihr wissen, was das bedeutet? Und dann die Stacheln in der Seite. Das sind Sachen, die du zurückgelassen hast. Und es ist nicht auffällig, dass Saul am Ende so weit gekommen war und sagte, das Einzige, das ihm hilft, ist Selbstmord. Sein Schwert in den Boden, sich drauf geworfen, war bin ich gleich tot. Und dann kam ein Amalekite und gab ihm den Todesstoß. Den König Saul leben lassen hat. Der ist gekommen und hat ihn umgebracht. Was Gott sagt, das geht in Erfüllung. Das geht in Erfüllung. Was unsere leitende Politiker sagen und Weltherrsche, das vergeht mit dem Sand, mit den Blumen. Aber der König der Könige, das ist das Entscheidende. Und wir, und wenn es der Führer ist, und wenn es Hitler gewesen wäre, der steht schon längst vor dem Herrn. Vor den Führer der Führer, für den Herrn der Herren, den König der Könige. Und du wirst auch vor ihm stehen. Und dann wird das Urteil gefällt werden. Nun töte das. Nun sagt Gott dir, lieber Christ, die Sünde, die du nicht tötest, deine Lieblingssünde, mit der du liebäugelst, wenn du das Schwert zurückhältst und tötest die nicht, so wahr wie es ein Gott im Himmel gibt, die Sünde wird dich töten, dich umbringen, dein Dienst, dein Amt, dein Christentum. Sei es Hurerei oder böse Lust oder Geiz, welches Abgötterei, Unreinigkeit, um welche Willen kommt der Zorn Gottes über uns? Müssen wir töten? Hast du schon damit begonnen, liebe Bruder, liebe Schwester? Hast du deine Sünden schon geköpft? Das ist keine kleine Sache, wenn man eine Freundin hat und schon in wilder Ehe mit ihr lebt und jahrelang schon das Verhältnis gehabt hat, um das zu töten. Oder einen Jungen oder einen Mann. Das ist schwierig, nicht? Deswegen gehe ich lieber in die Hölle. Ja. Aber das wirst du nicht sagen, wenn du da bist. Dann wird dir die Butter vom Brot fallen. Dann wirst du sagen, ich war die größte Narrin und der größte Narr in der Welt. Alles, was nicht dem Worte Gottes, mit dem Worte Gottes übereinstimmt, hinweg damit, kompromisslos. Wann? Morgen? Vergiss von morgen, vielleicht bist du morgen schon in den Tod gestürzt. Dein Herz kann ja heute schon stoppen. Jetzt, wenn Gott redet, so wie der Sportler sich gebeugt hat, das hat dein Leben gerettet. Einige können sich nicht beugen, hängt vielleicht auch schon von unserer Erziehung an, gibt dem Kinde, was es will. So wird denn das Mädchen groß, die Frau groß, der Mann groß. Und der Eigenwille ist der Götze im Leben. Und der Mensch kann nicht anders. Er wird sich lieber das Leben nehmen. Menschen, die sich das Leben nehmen, fast jedes Mal, sind Menschen, die ihren Willen nicht bekommen. Dann ist die Hölle los. Sie können sich nicht beugen. Und es gab einen griesgrämigen Mann, der hatte ein saures Gesicht. Die arme Frau hat darunter gelitten. Alles, was sie tat, war ihm nie recht. Gibt es solche Männer hier? Vielleicht gibt es die nur in England und in Holland, nicht in Deutschland. Die Falten waren so tief, fast schon so wie meine. Ich bin müde und erschöpft. Darum sehe ich so aus. Nicht, weil ich griesgrämig sein will. Nein, ich habe eine Frau jetzt, die mich nicht plagen kann. Weil sie schon beim Herrn ist. Kann mich nicht plagen. Ein Mann, der sagte seinem Freund, weißt du, ich habe eine Frau, die ist ein Engel. Ach, sagte der andere, leider lebt meine noch. Nein, die Frau braucht nicht tot zu sein, ein Engel zu sein. Die kann schon zu Lebzeiten ein Engel sein. Ja, und dieser griesgrämige Mann, alles seine Frau, konnte ihn nichts zurecht tun. Gar nichts. Und sie litt auch schon. Und verheiratete Menschen werden sich ja auch immer ähnliche. Und in ihren Gesichtszügen sah man schon die Züge des Mannes. Und dann plötzlich eines Tages öffnete der Herr die Gardine des Himmels und sie sahen die himmlische Herrlichkeit, wie wunderbar es im Himmel sein wird. Und die Frau war, wie als ob Zentner tonnenweise von ihren Schulden weg waren. Die jubelte, die wollte herumspringen wie ein Mastkalb. Sie sah zum ersten einen glücklichen Mann nach vielen, vielen Jahren. Und dann strahlte ihr Gesicht vor Freuden, dass sie ihren Mann lächeln sah. Das war Herrlichkeit für sie. Freute sich. Ja, ihr Mädchen, ihr wollt gerne heiraten. Ihr wisst nicht, was euch bevorsteht. Ich warne euch, heiratet nicht, es sei denn, dass Gott sagt, Gottes befiehlt, sonst lasst die Hände davon. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und die Frau freute sich riesig, dass ihr Mann, solch ein Bild hätte sie nur eine Kamera gehabt, das festzuhalten. Aber plötzlich war er wieder der Alte. Sie sagt, aber was ist geschehen? Was ist geschehen? Und sie sagt, ach, lieber Papa, was ist denn geschehen, dass du schon wieder aussiehst? Ja, du hast die Schuld, dass ich noch nicht da bin. Mit deinen Diäten lebe ich noch. Wenn ich tot bin, wäre ich schon tot. Da hatte sie auch das Schuld. Lieber Mann, wenn du solch ein Mann bist, nimm das Schwert jetzt und köpfe diese Sünde. Und wenn du eine unmögliche Frau hast, ist es zu verstehen mit solch einem Kopf, wenn sie solch ein Haupt hat. Jede Sünde. Und dieser Saul, warum ist es schiefgegangen? Der Samuel sagte, Herr König, wissen Sie, als Sie noch klein waren in Ihren Augen, da ist es gut gegangen in Ihrem Leben, geistlichen Leben. Aber als Sie groß wurden und Sie etwas waren, da ist es schiefgegangen. Geistlich, desto größer wir werden, desto kleiner und nichtiger werden wir, desto demütiger werden wir. Der Erste soll der Letzte sein. Dir wird all der Segen Gottes verloren gehen, das Wirken des Heiligen Geistes, der wie Wasserströme ist, fließt nur immer, wo es am tiefsten ist. Nicht die Berge hinauf, wo es am tiefsten ist. Der Demütigste, der Letzte, der Diener alle. Willst du, dass Gott wirkt? Kannst du nun verstehen, warum so wenig vom Wirken Gottes in deinem Leben ist? Hole das Schwert heraus. Köpfe, töte diese Sachen. Verletze sie nicht nur, dass sie wieder ans Leben kommen, sondern dass sie getötet werden ein für alle Mal. Wir haben ja, heute sind wir schon weit mit dem Internet, mit den Computers. Damit ist Gutes gekommen. Aber auch die Fluten der Hölle überschwemmen die Welt. Da werden die Männer vergiftet. Pornografie auf schlimmste Art. Nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet, Computer. Die schlimmste Art. Menschen sind gefesselt. Männer, sie können nicht lassen, danach zu schauen. Es wird dich in die Hölle bringen. Es wird dein Leben, dein Zeugnis, das Feuer Gottes in deinem Herzen verseuchen, töten. Und du fährst auch in die Hölle und bringst das Unglück über dein ganzes Haus, deine Kinder und Kindeskinder. Das wird eine schlimme Sache sein. Damit abrechnen, es töten. Sonst wird das dich töten. Verflucht ist der, der sein Schwert zurückhält und diese Sache nicht tötet. Es gibt hier mehrere Seelsorge. Du kannst in die Seelsorge kommen. Diese Werke des Finsternis bringen sie ans Licht. Die werden vom Licht gestraft. Sie werden getötet, immer wieder zurück und dann rückfällig werden. Bekennen, zurückfällig und dann wieder rückfällig werden. So wie der Mann, der überführt wurde von seiner Pfeife und dann den Schritt wagte. Er ging hin mit einer Schaufel, die Ecke des Gartens, grub ein Grab. Und beerdigte seine Pfeife mit dem Tabak. So, nun war er frei. Aber nach 3 Tagen war die Sucht so groß, dass es nicht mehr widerstehen konnte. Er ist gegangen und hat die tote Pfeife wieder ausgegraben. Und den Tabak. Und wieder gepafft. Wieder geraucht, ist das Wort des Petrus in Erfüllung gegangen. Der Hund, der frisst wieder, was er gespien hat. Und die Sau wälzt sich im Dreck, wovon sie gewaschen war. Sein Rückfällige, bist ein Hund und eine Sau in Gottes Augen. Ist das nicht erschreckend, von dem heiligen Gott so genannt zu werden? Geht in Erfüllung, verflucht, der das Hirnwerk lässig tut. Verflucht, der das Schwert vom Blut vergießen zurückhält. Lasst uns beten. Herr, schenke uns die Aufmerksamkeit, schenke uns die Schärfe zu hören, was du uns sagst. Und wenn wir es gehört haben, schenke uns durch deine Gnade den Gehorsam. Um nicht widerspenstig zu sein, dagegen zu gehen, da wieder zu gehen, sondern sich zu beugen und sagt, Herr, mein Gott, dein heiliger Wille geschehe in meinem Leben.